Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Amerika wählt seit einigen Stunden jetzt auch an den Urnen. Über 90 Millionen Stimmen sind bereits eingegangen in den zurückliegenden Wochen per Brief. Also eine Vorabstimmung, ein neuer Rekord. Auch wegen Corona, aber wohl auch wegen der entscheidenden Frage: Wird Donald Trump wiedergewählt oder macht Joe Biden das Rennen?
Get out and vote. That's all I ask. Just take a little time and vote.
My message is simple. The power to change this country is in your hands.
This election will decide whether our children will be condemned to the misery of socialism.
4 years of Donald Trump will be viewed as an aberration in American history.
Die beiden Anwärter bei ihren letzten Wahlkampfauftritten. Nicht nur die Amerikaner, wohl die ganze Welt ist gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wir schalten gleich dazu in die USA. Terror in Österreich. Ein mutmaßlicher Islamist tötet 4 Menschen in der Innenstadt von Wien. Der Attentäter wird von der Polizei später erschossen. Und Corona in Deutschland. Jens Spahn mahnt zur Vorsicht, zur Disziplin, sagt, wie schwierig alles bleiben wird, während sich Brandenburgs Regierungschef Woidke mit dem Virus infiziert hat. Um 18.40 Uhr unser Hintergrund hier in Deutschlandfunk, 25 Jahre nach dem Attentat auf Israels Ministerpräsident Rabin. Zu unserem ersten Thema beginnen wir mit dem Attentat in Wien. 5 Tote, darunter der Angreifer, und mehr als 20 Verletzte. Den Behörden war der Täter schon länger bekannt. Der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln hatte gestern Abend kurz vor dem Lockdown nahe der Hauptstadt-Synagoge wild um sich geschossen. Für Sebastian Kurz steht eindeutig fest, es war ein islamistisch motivierter Anschlag. Aus Wien dazu Andrea Bär.
Um 12 Uhr gab es eine Schweigeminute und die Pummerin im Stephansdom, sie begleitete das Innehalten der Menschen in Wien. Die Fahnen wehen auf Halbmast und es gibt 3 Tage Staatstrauer. Am Mittag legten die Staats- und Regierungsspitzen sowie Vertreter von Parlament, Parteien und Fraktionen Kränze nieder. Am Schwedenplatz, nahe der wichtigsten Wiener Synagoge, wo der unheilvolle Anschlag am Montagabend seinen Ausgang genommen hatte. Mit dabei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
Es lebe die Freiheit, es lebe unsere Republik Österreich, es lebe unser gemeinsames, friedliches Europa.
Am Tag 1 nach dem Anschlag blieb die Wiener Innenstadt weiter gesperrt. Viele Menschen blieben zu Hause und aufgrund des ersten Tags des neuen Teil-Lockdowns waren auch Kaffeehäuser oder Lokale zu. Wenig los also in der Innenstadt. Doch wer unterwegs war, kannte nur ein Thema.
Schauergefühl, sowas haben wir da eigentlich noch nicht erlebt. Also wir haben schon echt Angst gehabt, ein bisschen.
Es hat uns sehr schockiert. Ich selber habe mich und fühle mich jetzt auch durch die Polizeieinsätze eigentlich sicher in Österreich. Ich hätte es persönlich nie geglaubt, dass sowas passieren würde hier bei uns in Wien.
So dieser junge Wiener mit Kippa. Bundeskanzler Sebastian Kurz hob hervor, man werde Täter und Hintermänner der gerechten Strafe zuführen. Österreich lasse sich nicht spalten. Der Feind sei keine bestimmte Religionsgemeinschaft, betonte er.
Die gestrige Nacht wird auf tragische Weise in unsere Geschichte eingehen, als eine Nacht, in der einige unserer Mitmenschen einen brutalen Anschlag zum Opfer fielen. Einem Anschlag, der in Wahrheit uns allen gegolten hat.
Abgesehen vom Attentäter starben 4 Menschen und insgesamt 22 wurden verletzt, so Innenminister Karl Nehammer. 7 mehr als bisher bekannt. Der Grund: Verletzte in unterschiedlichen Krankenhäusern hätten zuerst zugeordnet werden müssen. Immer mehr wird unterdessen über den 20-jährigen von der Polizei getöteten Attentäter bekannt. Laut Behörden ein islamistischer Terrorist mit österreichischem und nordmazedonischem Pass. Weil er sich in Syrien dem sogenannten Islamischen Staat anschließen wollte, wurde der spätere Attentäter im April 2019 zu 22 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und vorzeitig entlassen. Niemand habe seine Radikalisierung bemerkt, so Innenminister Nehammer.
Tatsache ist, dass der Terrorist es geschafft hat, das Deradikalisierungsprogramm der Justiz zu täuschen, die Menschen dort zu täuschen und eine vorzeitige Entlassung damit erwirken konnte und darüber hinaus es als damit auch keine Warnhinweise gegeben hat über seine Radikalisierung.
Bisher gab es 18 Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich sowie 14 Festnahmen, nach denen die Befragungen laufen. Auch in Linz gab es eine Hausdurchsuchung und mindestens eine Festnahme. Direkt nach der Tat luden Privatleute nach Aufforderung der Polizei insgesamt 20.000 Videos rund um den Anschlag Anschlag hoch. Das Sichten ergab bisher keine Erkenntnisse über einen zweiten Täter. Die Hinweise würden sich verdichten, dass nur einer an der Tat beteiligt sein könnte. Doch nach wie vor gilt in Wien die höchste Sicherheitsstufe. Auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, IGGÖ, verurteilte den Wiener Anschlag als feige.
Es ist ein Angriff auf unser Wien.
Schulter an Schulter gegen Spaltung auftreten sei die beste Antwort auf Terror, so IGGÖ-Präsident Umid Vural.
Unsere Demokratie, unsere Freiheit, unsere liberale Rechtsordnung ist stärker als Gewalt und als Terror.
Wenn Demokratie und Freiheit siege, habe Gewalt keine Chance.
Nach dem Anschlag in Wien Informationen von Andrea Bär. Die Amerikaner wählen. Am frühen Morgen haben die ersten Wahllokale an der Ostküste geöffnet. Aber das ganze Abstimmungsprozedere wird lange dauern. Denn von dem Osten aus öffnet der mittlere Westen, öffnen die Südstaaten. Dann kommt Kalifornien dazu, Washington State beispielsweise, Alaska bis nach Hawaii. Und dann ist erst morgen früh Schluss mit der Stimmabgabe. Die Wahl des Jahrzehnts ist es allemal vielleicht die wichtigste Wahl seit Jahrzehnten. Die Superlativen kennen bei den Beobachtern, bei den Wählern, bei den Journalisten, in den Medien insgesamt, auch bei den Politikern selbst, kaum noch Grenzen. Donald Trump versus Joe Biden. Das ist die Frage. Unsere USA-Korrespondentin Doris Siemann verfolgt das Wahlgeschehen von Washington aus. Was haben Sie bislang beobachtet?
Der Tag hat früh angefangen für alle möglichen Leute hier. Diejenigen, die in den Wahllokalen die Arbeit machen, aber auch diejenigen, die heute wirklich persönlich ihre Stimme abgeben wollen. Früh angefangen und oft in Dunkelheit und Kälte. Im Norden schneit es teilweise. Es ist die Sonne da noch nicht aufgegangen gewesen, als die ersten sich vor den Wahllokalen angestellt haben. Es hat Schlangen gegeben in unterschiedlichen Bundesstaaten. In einigen hat sich das aufgelöst. Und es war auch ein früher Morgen für Donald Trump. Der kam nämlich erst um 3 Uhr nach seinen 5 Wahlauftritten kreuz und quer im Land zurück nach Washington ins Weiße Haus. Joe Biden hat den Tag angefangen in Pennsylvania, in Scranton, dem Ort, in dem er geboren ist. Er hat das Haus zusammen mit 2 seiner Enkelinnen besucht, wo er aufgewachsen ist, die ersten 10 Jahre. Die Bewohner haben ihn gebeten, doch bitte die Wand des Hauses zu signieren. Und er hat drauf geschrieben: From this house to the White House with the grace of God, also von diesem Haus aus ins Weiße Haus, wenn Gott die Gnade dazu gibt, Joe Biden. Und es gibt auch schon das erste Wahlergebnis, und zwar aus einem Ort namens Dixville Notch in Hampshire. Der hatte 2010 12 Einwohner. Ich konnte jetzt nicht feststellen, wie viel er heute noch hat. Jedenfalls haben die mehrheitlich ihre Stimmen Joe Biden gegeben. Und Biden, als er es erfahren hat, hat gescherzt. Also wenn er es jetzt machen würde wie Trump, dann würde er jetzt schon mal seinen Sieg erklären.
Sie versuchen, die Informationen, die da vorliegen, zu sortieren. Das ist schwierig. Wir reden über 50 Bundesstaaten. Wir reden über ein riesiges Land Wahlbeteiligung. Wir beide haben es schon ganz kurz angesprochen. Ist das zumindest eine Konstante, die jetzt schon feststeht, dass es eine hohe, rege Wahlbeteiligung geben wird?
Ja, auch an diesem Wahltag. Die Frage war ja, wird die unfassbar hohe Wahlbeteiligung vor dem eigentlichen Wahltag, wird die dazu führen, dass die Leute heute weniger wählen gehen? Wir haben ja 100 Millionen Menschen, die haben ihre Stimme entweder schon persönlich abgegeben in Wahllokalen, die schon vor dem Wahltag geöffnet haben in vielen Bundesstaaten, oder eben per Briefwahl abgestimmt. Und trotzdem sieht es so aus, dass es auch heute ein sehr hohes Ergebnis werden wird. Es könnte sein, dass die 140 Millionen abgegebenen Stimmen vom letzten Mal vor 4 Jahren noch übertroffen werden. Also die Leute sind hoch motiviert. Vor allem auf republikanischer Seite geht man davon aus, dass viele heute erst dort ihre Stimme abgeben werden.
Da klingelt schon das Telefon. Wir machen aber an dieser Stelle bitte weiter. Doris Siemann, bei uns hier im Studio laufen auch amerikanische TV-Sender. Immer wieder ist die Amerika-Karte, die USA-Karte zu sehen. 50 Bundesstaaten, rot und blau in der Projektion, wie auch immer. Das ist sehr anstrengend, das zu verfolgen, das zu sortieren. Auf welche Staaten müssen wir besonders achten?
Wie immer müssen wir ganz besonders auf die klassischen Swing States gucken. Also die sogenannte blaue Wand im Norden, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, vielleicht auch noch Minnesota. Wer bekommt die? Es sieht in all diesen Staaten nach den Umfragen gut aus für Joe Biden. Natürlich muss man wie immer auch gucken auf Florida, auf North Carolina. Aber man muss dieses Jahr auch auf Staaten gucken, die man eigentlich immer als total rot, also republikanisch gesehen hat. Texas, Georgia, Arizona, die haben viele Jahre viele Jahrzehnte nicht für einen demokratischen Präsidentschaftsbewerber gestimmt. Aber da gibt es jetzt Kopf-an-Kopf-Rennen, sowohl bei der Präsidentschaftswahl als auch bei den Wahlen zum Senat, die ja auch stattfinden. Muss man wissen, Senat ist halt sehr wichtig. Wenn ein Präsident später Politik machen will, braucht er eine Mehrheit auch im Senat. Also auch auf diese Staaten muss man schauen, denn es könnte sich da einiges bewegen. Der demografische Wandel, die Veränderung, die Mobilisierung von Wählern im schwarzen Milieu, bei den jungen Wählern, bei den Neuwählern, hat einfach so viel verändert in diesen Staaten, dass es auch da zu Veränderungen kommen könnte, zugunsten der Demokraten.
Blicken wir auf den Senat, blicken wir auf das Repräsentantenhaus. Ein Drittel des Senats, alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses stehen zur Wahl. Wie sehen da die Verhältnisse aus?
Also es wird davon ausgegangen, dass die Demokraten ihren Vorsprung im Repräsentantenhaus halten können, vielleicht sogar noch ausbauen können. Aber ich sagte ja schon, der Senat ist eigentlich das Spannende. Das Stichwort hier ist Flip the Senate, also umdrehen die Mehrheitsverhältnisse. Da haben jetzt derzeit die Republikaner die Mehrheit. Sie erinnern sich vielleicht, haben ja zuletzt in einem unglaublichen Tempo noch eine Nachbesetzung im obersten Gerichtshof mit dieser Mehrheit durchgesetzt. Und genau da könnte es sein, dass die Demokraten die Verhältnisse ändern. Es sieht gut aus für die Demokraten in Maine. Es sieht gut aus für die Demokraten in Arizona. Es sieht gut aus für die Demokraten in North Carolina. Es sieht auch nicht schlecht aus in Georgia. In Texas vielleicht ein bisschen weniger gut, aber gut in Colorado. Und auf der anderen Seite müssen die Demokraten wahrscheinlich nur sicher einen Senatssitz abgeben. In Alabama und vielleicht oben im Norden noch. Also die Chancen stehen gut, dass der Senat nach dieser Wahl demokratisch werden könnte.
Doris Simon, unsere Korrespondentin in den USA, soweit die Informationen bislang. Sie werden uns mit dem Team zusammen mit Thilo Kössler und Markus Pindor weiterhin aus Washington auf dem Laufenden halten. In Das war der Tag, heute Abend um 23.10 Uhr. Dann die gesamte Nacht wird im Deutschlandfunk auch mit Blick auf die USA gesendet und dementsprechend kommentiert, bewertet und informiert. Und unsere Informationen am Morgen beginnen um 4 Uhr. Morgen früh bereits und bis 9 Uhr dann auch alles Wichtigste, vielleicht sogar mit dem Ergebnis. Wir bleiben in den USA. Amerika wählt eben seit heute Morgen. In Boston beispielsweise fing es sehr früh an mit den ersten Stimmabgaben, so auch in New York. Von dort Eindrücke von Antje Passenheim.
Lange vor Sonnenaufgang schon herrscht Hochbetrieb vor der Kirche an Manhattans wohlsituierter Upper West Side. Die Schlange zieht sich in der Kälte bereits um zwei Häuserblocks. Nicht zum Gottesdienst, sondern zur Stimmabgabe wollen die Wartenden. Stefan, ein eingebürgerter Deutscher, steht ganz vorn.
Letztes Jahr um 6:10 waren 3 Leute vor mir, heute sind es 30.
Jede Wahl sei wichtig, aber diese hier besonders. Und die Frau hinter ihm in der Schlange sagt, warum das für sie so ist.
Well, I think it's especially important because the country is so divided.
Das Land ist so geteilt und wir brauchen ein politisches Oberhaupt, das uns wieder vereint und daran erinnert, dass wir mehr Gemeinsames als Teilendes haben.
Back together to remind us that we're actually a lot more similar than we are different.
Für viele New Yorker ist das nicht der amtierende Präsident. In der demokratischen Hochburg rechnen die Republikaner nicht mit vielen Wählerstimmen. Das letzte Mal, dass Big Apple einen Konservativen ins Weiße Haus gewählt hat, war Ronald Reagan 1984. Doch garantiert ist die blaue Wahl, die demokratische, nicht, sagt der 24-jährige Wahlhelfer Juan in Brooklyn. Ich will hier Geld verdienen, aber ich will auch meinem Land helfen. Ich glaube, Trump könnte diese Wahl gewinnen. Das ist schlecht, aber viele Leute sind gerade sehr verwirrt.
Antje Passenheim aus New York. Was ist mit den Auguren, mit den Meinungsforschern? Sie haben sich häufig bislang auch vertan. 2016, das war gravierend. Wie ist es 2020? Wie ist es heute? Was taugen die Umfragen? Thilo Kössler berichtet.
Im Vorwahlkampf der Demokraten hat der innenpolitische Reporter der Washington Post, Dave Weigel, über 100 Wahlkampfauftritte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber im ganzen Land besucht. Im März war Schluss mit der Reiserei. Seit Corona zuschlug, war Dave Weigel vielleicht noch ein Dutzend Mal draußen auf dem Campaign Trail.
After the pandemic began, if I went to a dozen traditional political events, I'd be surprised.
Deshalb konnte er sich kein so genaues Bild mehr von der Stimmungslage im Land machen. Dennoch glaubte er den Meinungsforschungsinstituten, obwohl sie vor 4 Jahren bei Hillary Clinton so gründlich daneben lagen. Sie attestieren Trumps Herausforderer Joe Biden jetzt einen Vorsprung von 6, 8, ja 10% und liegen damit dieses Mal richtig, vermutet Weigel. Die Institute hätten aus ihren falschen Schlüssen von damals die richtigen Konsequenzen gezogen.
There's been a lot of adjustment by pollsters with a cognizance of what they got wrong.
Das glaubt auch Alan Lichtman, Historiker an der American University in D.C. und im Nebenberuf Orakel von Washington. Diesen Titel ehrenhalber hat sich Lichtman erworben, weil er seit 1984 bei keiner Prognose zu einer Präsidentschaftswahl daneben lag. 2016 schockierte er die Fachwelt mit der Vorhersage, nicht Hillary Clinton, sondern Donald Trump werde die Wahl gewinnen, und legte sich mit den Meinungsforschern an. Sie hätten damals nicht bedacht, dass Umfragen keine Vorhersagen sind, sondern lediglich Momentaufnahmen, die sich permanent verändern, so Lichtman.
They're snapshots, and those snapshots keep changing.
Die Institute verfeinerten seither ihre Fragetechnik und beziehen heute Faktoren wie Bildungsstand, soziales Umfeld und sozioökonomische Bedingungen der Befragten ein. An den grundsätzlichen Fehlerquellen habe sich zwar nichts geändert, beharrt Lichtman, doch er kommt zu demselben Ergebnis. Der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika heiße Joe Biden.
Joe Biden will be the next president of the United States.
Meinungsforscher, liberale Journalisten, das wissenschaftliche Orakel, alle sind sich einig, Joe Biden macht das Rennen. Aber warum sind sie sich so sicher? Weil in diesem Jahr alles anders ist, sagt der Reporter von der Washington Post, weil das Land unter dem Eindruck der Corona-Krise steht und Donald Trump einen miserablen Job bei ihrer Bewältigung gemacht habe. Alan Lichtman stimmt zu. Donald Trump habe in 7 der 13 Schlüsselindikatoren seiner Prognosetechnik versagt. 3 von ihnen seien allein der Pandemie zuzuschreiben.
It was his botched response to the coronavirus.
Grund sei das dilettantische Corona-Management, sagt Lichtman. Es führte zu einer Rezession im Wahljahr, zu Wachstumsrückgang und sozialen Unruhen im ganzen Land. Trump habe die Amerikaner belogen und die Pandemie verharmlost, ergänzt Lichtman. Journalist Weigel sekundiert. Tatsächlich seien alle Attacken, alle Themen Donald Trumps im Wahlkampf ins Leere gelaufen, wegen Covid-19.
All the issues that Trump has focused on that are not COVID. They just have not blotted out the importance of the pandemic.
Trumps Kardinalfehler laut Alan Lichtman, er habe einen Wahlkampf geführt, als sei er nicht der Amtsinhaber, sondern der Herausforderer. Trump habe weiter den Spalter der Nation gespielt und Biden die Rolle des Heilers und Versöhners überlassen. Punktsieg für Biden in Lichtmans Prognosemodell. Biden sei genau der Kandidat, den das Land in diesen turbulenten Zeiten brauche, sagt der Historiker.
He is a healing figure, he's a reconciling figure, and maybe that's what we need in these turbulent times.
Aber was, wenn es erneut ganz anders kommt? Wenn sich der Wahlausgang wieder nicht an die Prognosen halten will? Ein Albtraum für die Meinungsforscher und das Orakel gleichermaßen. Alan Lichtman gesteht, dass ihm alle 4 Jahre der Angstschweiß auf der Stirn steht. Denn natürlich könne auch er einmal daneben liegen.
Of course I could be wrong.
Aus den USA, Thilo Kessler. Corona in Deutschland. Jens Spahn hat es selbst schon getroffen, das Virus, wo auch immer er sich angesteckt hat. So musste der zuständige Fachminister in Quarantäne. Jetzt sind weitere Politiker betroffen, wie Volker Fintermer berichtet.
Mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat es jetzt auch den ersten Ministerpräsidenten erwischt, der positiv getestet wurde. Das Pikante daran, die Ansteckung könnte möglicherweise bei der Eröffnung des neuen Berliner Flughafens am vergangenen Wochenende geschehen sein, bei der Woidke mit viel Prominenz auf der Bühne stand. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat sich bereits testen lassen und der Test war negativ und Lufthansa-Chef Carsten Spohr will sich noch testen lassen. Dietmar Woidke hat sich in häusliche Quarantäne begeben und leide unter leichten Erkältungssymptomen. Die hatte auch Gesundheitsminister Jens Spahn, der heute erstmals wieder vor die Presse trat. Nach den mahnenden Worten der Kanzlerin gestern sprach Spahn heute erneut von einer Mammutaufgabe und dass der Teil-Lockdown angemessen und notwendig sei.
Dieses Virus ist tückisch, es lässt keine einfachen Antworten zu. Wir müssen vielmehr immer wieder unsere Strategie an die Lage anpassen. In einer dynamischen Lage gehört das Anpassen an die Lage zur Strategie.
Und da geht es immer auch darum, eine Balance zu finden zwischen dem, was nötig und dem, was möglich sei, betonte Spahn. RKI-Vizepräsident Lars Schade griff die alte Rechnung der Kanzlerin mit den Infektionszahlen zu Weihnachten unter den aktuellen Bedingungen noch einmal auf.
Die Anzahl der Fälle hat sich zuletzt innerhalb von 10 Tagen verdoppelt. Wenn das genau so weiterginge, hätten wir bis Weihnachten über 400.000 gemeldete Neuinfektionen pro Tag.
Und vor diesem Hintergrund gab es heute 2 zentrale Botschaften. Die erste betrifft die Anpassungen bei den Tests. Die sollen ob der ständig steigenden Zahl und der Kapazitätsgrenzen der Labore künftig stärker auf Patienten mit klaren Symptomen konzentriert werden. Daneben auch auf Risikogruppen und Menschen, die in öffentlichen Bereichen mit viel Kontakten arbeiten.
Unsere Testzahlen übersteigen jetzt die Testkapazitäten. Und es ist wichtig, dass die Kriterien für die Testungen, so wie sie im Frühjahr waren, angepasst werden an die Notwendigkeiten, die Herbst und Winter mit uns bringen.
So Michael Müller, der Vorstandsvorsitzende des Vereins der Labormediziner. Der zweite Appell kam von Uwe Jansen, dem Präsidenten der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner. Er drängte angesichts der Personalknappheit in den Krankenhäusern darauf, zusätzliche Kapazitäten auf den Intensivstationen freizuschaufeln.
Das heißt, aus ärztlicher Sicht vertretbare, ausgesuchte Eingriffe müssen abgesetzt und verschoben werden, um so Personalressourcen bereitzustellen.
Aber all das dürfe nur der Rettungsanker sein. Zuvor sollte alles dafür getan werden, dass nur wenige Patienten überhaupt auf die Intensivstationen kommen, was ohne die aktive Hilfe und den Selbstschutz der Bevölkerung nicht gehe. Unterdessen haben die Regierungsfraktionen heute offenbar den Weg für die geplante Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes über Ende März des kommenden Jahres hinaus freigemacht. Dafür sollen in einem weiteren Paragraphen Umfang und Reichweite aller beschlossenen Maßnahmen festgehalten werden.
Es ist jedenfalls damit absolut sichergestellt, dass uns kein Verwaltungsgericht an der Stelle vorhalten kann, der Deutsche Bundestag sei entweder nicht beteiligt gewesen oder die Maßnahme ist nicht verhältnismäßig,
sagt der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Georg Nüßlein. Allerdings soll darin auch die vorrangige Kompetenz der Länder in der föderalen Struktur festgeschrieben werden, um dem Bund keine alleinige Entscheidungsbefugnis zuzugestehen. Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich besteht damit dennoch die Chance, dass es zu bundeseinheitlicheren Regeln in der Bekämpfung der Corona-Pandemie kommt.
Volker Fintermer berichtete. CDU-Parteitag hin oder her, wann und wie auch immer, die junge Union hat jetzt bereits Farbe bekannt und ein Stimmungsbild eingeholt. Das Ergebnis ist jetzt da, ein klares Votum für Friedrich Merz. Mehr dazu von Caroline Born.
Der Siegerpokal ist ein kleines Mikro. Er geht an den Kandidaten, der vor 2 Wochen beim sogenannten Pitch überzeugt hat. Auf Einladung der Jungen Union waren Laschet, Merz und Röttgen erstmals in einer gemeinsamen Runde aufgetreten. Im Anschluss daran haben die Mitglieder der Jungen Union online abgestimmt. Mehr als die Hälfte für Friedrich Merz. Der bedankte sich auf Twitter für die starke Unterstützung der jungen Generation. Für Tilman Kuban, den Chef der Jungen Union, zeige das Ergebnis, dass sich die Jüngeren wieder mehr Unterscheidbarkeit in der Politik wünschten.
Man verspürt durchaus schon, dass man möchte, dass es eine Auseinandersetzung wieder in der politischen Mitte gibt und dass wir eben die Debatten nicht den politischen Rändern überlassen. Das traut die Junge Union offenbar dem Kandidaten Friedrich Merz am ehesten zu.
Für ihn sei das Votum bindend, so der Bundesvorsitzende. Für die anderen Delegierten der Jungen Union, die rund 1/10 der Delegierten auf dem CDU-Parteitag stellen, eine unverbindliche Empfehlung. Vielleicht ist das ein Grund, warum nur jedes 5. JU-Mitglied sein Votum abgegeben hat. Bei der Abstimmung der Jungen Union liegt der Außenpolitiker Norbert Röttgen mit gut 29% auf Platz 2. Sein klares europapolitisches Profil, so Kubans Vermutung, komme wohl bei den Mitgliedern der Jungen Union gut an. Röttgen, der als Außenseiterkandidat gilt, twitterte: Das Rennen ist offen. Warum der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet nur gut 20% der Stimmen erzielt, darüber hat Kuban zwar eine Mutmaßung, doch die will er nicht verraten. Und derjenige, der noch Anfang Oktober beim NRW-Tag der Jungen Union den meisten Applaus erhielt, stand gar nicht zur Abstimmung. Gesundheitsminister Jens Spahn tritt lediglich im Team mit Armin Laschet an.
Ich bedauere es, dass Jens Spahn sich nicht zur Abstimmung gestellt hat. Ich bin mir sicher, er hätte bei der Jungen Union auch gut abgeschnitten.
Das Votum der Jungen Union, die innerhalb der Union als konservativ gilt, ist eine Art Stimmungstest für die Mitte Januar geplante Wahl zum CDU-Parteivorsitzenden. Damit will die Jugendorganisation auch Vorbild sein. Die Mitglieder hatten einen 8-stelligen Code per E-Mail oder SMS erhalten und digital abgestimmt.
Die Junge Union hat gezeigt, wir können digital und wir werden die CDU genau an dieser Stelle weiter modernisieren und unsere Kompetenzen einbringen.
Tilman Kuban sagte weiter, er glaube, dass für eine digitale Wahl des Parteivorsitzenden keine Grundgesetzänderung nötig sei. Sollte eine reine Digitalwahl nicht möglich sein, favorisiere er eine digitale Vorstellung mit anschließender Briefwahl. Über die Details will der CDU-Bundesvorstand Mitte September entscheiden.
Informationen von Caroline Born, Deutschlandfunk, 18:35 Uhr. Die Wahlen in den USA, das ist nochmal unser Thema. Blicken wir aus der Berliner Perspektive nun auf diesen Urnengang. Klaus Remme ist in unserem Hauptstadtstudio. Wie nervös ist die deutsche Politik?
Ich weiß nicht, ob nervös das richtige Wort ist. Sie ist mit Sicherheit gespannt. Und sie ist beeindruckt sicherlich von den Erfahrungen vor 4 Jahren, als alle glaubten, die Wahlsiegerin zu kennen. Und je nachdem, ob sie wach geblieben sind oder aber dann doch irgendwann ins Bett gegangen sind, aufgewacht sind mit Nachrichten, die sie zunächst nicht glauben konnten. Und das gilt, glaube ich, sowohl für die Politiker in Berlin wie auch für meine Kollegen und mich selbst. Nämlich, dass wir alle mit Hillary Clinton gerechnet haben und jetzt eine gewisse Skepsis, zumindest aber Vorsicht an den Tag legen in Bezug auf Umfragen, die Joe Biden als doch wahrscheinlichen Sieger sehen. Inzwischen ist doch klar, dass die Dinge manchmal anders laufen können in einer solchen Weihnacht.
Jetzt gehen also die meisten davon aus, dass sie morgen keine Überraschung erleben werden.
Ja, also es gibt die Außenpolitiker, die befragt wurden, wo sich der eine etwas weiter aus dem Fenster lehnt, der andere etwas vorsichtiger ist. Da ist ein Norbert Röttgen, der zuversichtlich ist, dass Joe Biden das Rennen machen wird. Ein Alexander Graf Lambsdorff von der FDP, der sagt, ich bin geprägt von dieser Erfahrung 2016. Der Vizekanzler hat diese Wahl als Richtungsentscheidung heute bezeichnet. Es hat mehrere Stellungnahmen gegeben. Das lag daran, dass es turnusmäßige Fraktionssitzungen gab und in den Statements natürlich dieses Thema eine Rolle spielte. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, sie machte keinen Hehl daraus und sagte es wörtlich, dass sie glaube, dass wenn man Deutsche fragen würde, sie sich sicherlich einen Joe Biden wünschen würden und sagte dann,
ich hoffe sehr, dass es ein Ende hat mit der demokratiefeindlichen, mit der frauenverachtenden, mit der offen rassistischen Politik eines amerikanischen Präsidenten. Und deswegen ist es für mich auch übrigens ganz persönlich als jemand, die in der DDR auf die Straße gegangen ist für Freiheit und Demokratie, ein besonderer Moment zu sehen, was ist in diesem Urland der Demokratie eigentlich, wie gehen diese Wahlen aus und das wird uns, glaube ich, alle umtreiben.
Der FDP-Chef, Herr Müller, Christian Lindner, er sprach von wörtlich atemloser Spannung vor dieser Entscheidung in Washington und dem Rest der Vereinigten Staaten, legte dann aber Wert auf die Zukunft der deutsch-amerikanischen Beziehungen.
Wie auch immer diese Wahl ausgehen wird, wir wollen nicht, dass sie Anlass ist für einen neuen Anti-Amerikanismus. So oder so werden wir Initiativen ergreifen müssen, um den Kontakt, um die Verbindung über den Atlantik wieder zu stärken. Die Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, sie muss stärker sein, als eine einzelne Präsidentschaft riskant sein kann.
Also vielleicht diese 2 Stimmen als Beispiel für die Opposition. Die Bundesregierung in offizieller Mission ist natürlich vorsichtig. Gestern bei der Corona-Pressekonferenz von Angela Merkel, da versuchten die Kollegen, ihr ein Statement zum Thema Donald Trump herauszulocken. Das ist schief, sehr, sehr vorsichtig, aber es ist überhaupt kein Geheimnis. Diese Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren ein so schweres Geschäft gehabt, nicht nur mit Donald Trump, sondern auch mit der Administration als Ganzes, dass man natürlich auf einen Machtwechsel hofft.
Also alle, die Sie jetzt getroffen haben, auch gerade in den vergangenen Tagen, auch heute noch, drücken alle Joe Biden die Daumen.
Es gibt einerseits Hoffnungen, andererseits Erwartungen. Wenn Sie nach Erwartungen fragen, dann ist auch durch Umfragen belegt, dass es durchaus auch zusammenhängt mit der Parteianhängerschaft. Die AfD zum Beispiel, wenn Sie AfD-nahe Wähler befragen, dann kommen Sie auf ganz andere Werte, zumindest was die Erwartung angeht. Da rechnet man mehrheitlich mit einem Erfolg von Donald Trump. In allen anderen Parteien sieht das anders aus, verbunden eben mit der Hoffnung, dass ein Machtwechsel jetzt nicht unbedingt unbedingt zu rosigen alten Zeiten, wenn es sie überhaupt gegeben hat, deutsch-amerikanisch-innerlicher Freundschaft zurückführen, aber dann doch zu einem Verhältnis, das von Zusammenarbeit geprägt ist und man sicher weiß, dass im Weißen Haus jemand ist, der Bündnisse, der Allianzen zu schätzen weiß. Das ist im Moment nicht der Fall.
Die Wahlen in den USA aus der Berliner Perspektive. Vielen Dank, Klaus Remme. Das war es in den Informationenabend hier im Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend und viel Spannung bei der Wahl.